Nimmst du auf, mein kleiner schwäbischer Wonneproppen?
Ja.
Hast du jetzt begriffen, was ein Cold Open ist?
Ja.
Ja, hört man es wahrscheinlich nicht. Oder doch?
Lucke und Hengstmann, der Podcast.
Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Lucke und Hengstmann, dem Podcast von Tilman Lucke, das bin ich, und Sebastian Hengstmann, den ich jetzt hiermit herzlich begrüße. Hallo Sebastian.
Hallo Tilman, grüß dich.
Ja, und wir sind wie immer der Podcast für Satire und Augenzwinkern und für Aktuelles. Also beides geht ja oft zusammen.
So.
Und da fangen wir auch gleich an. Diese Woche war große Aufregung in der Medienwelt. Warum? Weil ein Kollege von uns, deswegen reden wir ja heute auch drüber, einen anderen Kollegen gedisst hat. Und zwar Jan Böhmermann, der ja selbst gar nicht in Erscheinung trat in seiner Sendung.
Kurz.
Oder nur als lachender Zuschauer mit Karohemd und Dieter Nuhr, der dann plötzlich, also ich vermute, dass viele wirklich gedacht haben, er sei das. Weil okay, der Sebastian Rüger den ja wirklich perfekt nachgeahmt hat.
Ich möchte da ganz kurz, ganz kurz, wir haben eine riesen Latenz heute, stelle ich gerade fest, für mindestens eine Sekunde oder so, dadurch werden wir jetzt extrem oft heute ins Wort fallen, glaube ich, aber ich möchte ganz kurz das dazu sagen, ich betrachte Dieter Nuhr definitiv als Kollegen, weil er Bühnenkomiker ist, Kabarettist im weitesten Sinne, aber da können wir gleich drüber reden. Bei Böhmermann sehe ich das ein bisschen anders, der ist zwar auch Satiriker, aber der ist eigentlich eher Fernsehmensch. Aber ja, gut, das sind ja Spitzfindigkeiten.
Beim Thema, beim Wort Kollege bin ich da sehr, sehr großzügig. Ich würde sogar Wolfgang Kubicki als Kollegen bezeichnen.
So.
Ja, aber auch, den kann man auch getrost als vollkommen irre und vollkommen geistesgestört bezeichnen. Also man hat immer mehrere Rollen und deswegen. So. Ja, Sebastian, du hast die Sendung auch gesehen.
Ja, mehrmals.
Mehrmals sogar?
Ja.
Ja. Also für alle, die das nicht gesehen haben, also es ging so, man schaltete für,
Moment,
das ZDF
ganz kurz, für alle, die es nicht gesehen haben, ihr merkt Latenz, es tut uns leid. Ich habe in den Shownotes dieser Folge den YouTube-Link, das heißt, wenn ihr die Sendung nicht gesehen, es wird heute, glaube ich, in dieser Folge um nichts anderes gehen. Wenn ihr die Folge nicht gesehen haben solltet, dann guckt euch vielleicht die Folge erstmal an. Ich habe sie unten in den Shownotes verlinkt, das heißt, egal was ihr für einen Podcast habt, da steht ja immer so Text drunter und da ist ein Link drin zu dem YouTube Video dieser Folge. Ihr könnt auch in der ZDF Mediathek suchen, da hatte ich jetzt aber keinen Bock zu suchen. Bei YouTube findet man es ganz schnell, einfach draufklicken, könnt ihr es euch angucken, macht da jetzt Pause, guckt euch die Folge schnell an und dann können wir weiterreden.
Okay. Dann erklären wir erstmal nicht, was los war. Es war sehr überraschend, man schaltete ein und kriegte dann, da ich auch die andere Sendung nur im ersten meistens gucke, wobei ich zugegebenermaßen mehrere Kollegen da immer skippe, weil das doch immer das Gleiche ist und auch teilweise meinerseits unerträglich gefunden wird. Aber ja, es war fast das Gleiche, also das Setting, das Studio sah genauso aus und das Logo und so weiter, bis auf, dass es eben nicht nur im ersten hieß, sondern nur im zweiten, ja.
Okay, also ich möchte ganz kurz, die haben das Studio versucht, so originalgetreu wie möglich nachzubauen. Das ist natürlich nicht ganz gelungen, weil das Nur-Studio unwesentlich größer ist, also ungefähr doppelt bis dreifach so groß. Man darf nicht ganz, also ich habe dann nochmal mir eine Original Nur im ersten Folge dazu angeguckt und es sieht fast gleich aus, aber der größte Unterschied zum Beispiel ist, bei Nur im ersten stehen zwei Stehpulte an der Seite, während bei Nur im zweiten nur ein Stehpult stand, weil die Bühne einfach kleiner war.
Ob das in jeder Sendung so ist, das mag ja egal sein.
Ja.
Es ging vor allem nach hinten. Also das Publikum hatte nur wenige Reihen und nach hinten war weniger Platz. Weil
also das,
nur selber ja in einem, also in, hier bei mir um die Ecke, in einem Auftrittsraum, also einem Saal aufzeichnet.
Genau, also ein Veranstaltungssaal.
Ja.
Während ja die Bild- und Tonfabrik in Köln also quasi nur ein normales Fernsehstudio hat, was die quasi umgebaut haben.
Ja.
So, bevor wir jetzt über den Inhalt der Folge reden und worum es überhaupt ging. Es war ja die Kritik eines Satirikers an der Sendung oder an dem Konzept eines anderen Satirikers oder einer anderen Satire-Sendung, wobei man ja dazu ganz kurz noch sagen muss, das ist ja eigentlich der Scheibenwischer. Das darf man ja bitte nicht vergessen. Nur im Ersten ist eigentlich der Scheibenwischer.
Ja, wenn man es ahnengeschichtlich betrachtet, war das so. Ja, also Dieter Hildebrandt hat ja 1980 bis 2003 den Scheibenwischer geleitet. Gegen Ende war dann immer klar, dass dann immer noch drei andere Hansel da rumspringen. Bruno Jonas, Georg Schramm und Matthias Richling. Und
einfach um auch Dieter Hildebrandt über die Texthänger hinweg zu helfen.
Genau, es gab immer eine obligatorische Szene mit Bruno Jonas, wo dann dieser Hänger eingebaut wurde. Ja,
genau.
Und dann ging er in Rente, die drei haben das weitergeführt. Irgendwann stieg Schramm aus, dann auch Jonas und Richling als sozusagen der am wenigsten strenge, würde ich es jetzt mal da sehen, von den dreien, der hatte sich dann diese Sendung quasi erhalten, weil die anderen vielleicht ein bisschen genervt von ihm waren. Das will ich jetzt alles nicht, kann ich mich auch ehrlich gesagt nicht mehr so genau daran erinnern, wie das war. Und dann, irgendwann ging es, glaube ich, um den Namen der Sendung.
Riechling fing an, Comedians in die Sendung einzuladen, was eine tolle Idee war, muss ich wirklich sagen. Weil da stand auf einmal Markus Maria Profitlich und fing trotzdem an, über politische Themen zu reden. Das heißt, er sagte, er will sich Humorfacharbeiter holen, also die sich mit Pointen auskennen, und will die über politische Themen reden lassen. Da war Hildebrandt aber so sauer, dem nach wie vor die Rechte am Namen Scheibenwischer gehörten, dass er hat hier Markus Maria Profitlich und Ingolf Lück war, glaube ich, da und so. Und da hat Hildebrandt gesagt, nein. Dafür gebe ich den Namen Scheibenwischer nicht her und zog die Rechte am Namen Scheibenwischer zurück.
Okay, aber war das wirklich einfach nur so, weil, also eben ging es gar nicht darum, was in der Sendung gesagt wird, und das waren ja dann eben auch politische Themen, sondern dem ging es nur darum, oh, das sind Leute, die waren schon mal bei Sat.1 und deswegen sind sie hier tabu.
So wird es kolportiert von Matthias Riechling. Ja. Also er hat das auch nie offen ausgesprochen, aber in die Richtung. Auf jeden Fall war Dieter Hildebrandt, der zu dem Zeitpunkt noch lebte, mit dem Konzept der Sendung überhaupt nicht einverstanden, zog den Titel zurück. Also musste sich Riechling was Neues einfallen lassen und nannte das Ding in Satiregipfel um.
Ah ja. Okay, und dann stieg er auch recht bald irgendwann aus und hat die Sendung dann dem Dieter nur überlassen.
Der nichts Besseres zu tun hatte, als nach 4 Folgen das Ding dann nur im Ersten umzubenennen.
Ja, das ist auch, ja gut, also Satiregipfel, ich glaube irgendwie im Untertitel taucht das Wort, glaube ich, trotzdem noch auf. Oder das wird manchmal in Pressemitteilungen verwendet.
Ja,
okay, also so viel zum Hergang, und deswegen... Es wurde auch immer in Berlin aufgezeichnet. Das war ja, zu Westzeiten war das eben ja der SFB und später RBB. So,
genau.
Das zum Drögen, was das ist.
Okay, ich möchte ganz kurz, also diese Sendung wird ja unter Kollegen, also zumindest unter politisch-satirischen Kollegen, und da kennen wir ja einige von, wird, ich sage jetzt mal, gehasst ist vielleicht ein großes Wort, aber Ekel ist jetzt auch nicht schön.
Oder zumindest, es gibt einfach zwei Meinungen und dazwischen gibt es nichts. So.
Genau. Entweder man findet es gut oder man findet es scheiße.
Ja.
Ich war immer großer Fan von Dieter Nuhr, das muss ich tatsächlich sagen, bis zur allerersten Sendung Satiregipfel.
Ach so.
Als es noch Satiregipfel hieß. Als Dieter Nuhr seinen allerersten politischen Stand-up gemacht hat. Er hat ja in seinem Solo-Programm nie über Politik geredet, in seinem allerersten Programm nur am Nörgeln. Hieß es dann, ich mache keine Witze über Politiker, warum soll man sie auf welche drauf treten, die eh schon am Boden sind. So, das war, und damit war das Thema für ihn erledigt. Und dann fing er auf einmal an, über Politik zu reden. Und da waren so 2-3 Sachen drin, wo ich dachte, zum Beispiel, dass die Bankenrettung 2008, dass die von Frau Merkel als alternativlos bezeichnet wurde und Dieter Nuhr sich in die Sendung stellte und felsenfest sagte, ja, das war alternativlos. Sonst wäre der Staat hier pleite gegangen. Und da habe ich so davor gesessen und gesagt, ja, okay, das kann man so sehen. Aber vielleicht sollte man diesen einen, also du denkst ja schon weiter als die meisten Satiriker, aber vielleicht solltest du noch einen ganz kleinen Schritt weiter denken. Und da fiel mir schon das erste Mal auf, dass ich dachte, das ist einer der lustigsten Menschen, die ich kenne. Aber lass die Finger weg von Politik.
Ja, also es ist ja manchmal so, die Bankenrettung, und was war das ganz konkret? Da weiß man, würde man jetzt auch nicht gegenseitig wissen, worüber man redet. War es diese Ansage, die Banken sind sicher, also die Einlagen sind sicher? Es ging ja um die Hunderttausenden, Millionen von Sparern. Oder war es eine bestimmte Übernahme, die Hypo Real Estate? oder was auch immer. Da kann man natürlich dann eher drüber reden, aber schon in der Bankenwelt ist ja alles Psychologie, sodass man wirklich sagen muss, das, was die Merkel mit dem Steinbrück gemacht hat, nämlich diese Ansage, das ja, war wahrscheinlich wirklich sehr schlau, denn es kam ja dann auch so, dass die Einlagen sicher waren. Genau. Es wurde ja niemandem was vom Konto weggenommen. Außer über die spätere Inflation dann, aber das, egal, ist ein ganz anderes Thema.
Wir schweifen schon wieder extrem ab. Wir wollen über die Sendung reden. So, ja. Und jetzt ist diese Sendung innerhalb von Kollegenkreisen, gerade in dieser linksgrünen versifften Bubble, in der wir uns auch befinden. Und ich meine, ich bin links, Tillmann ist grün. Links, ich bin an der SPD. Aber wir sind in einer linksgrün versifften Bubble. Und ich glaube, du siehst nur am ersten auch relativ kritisch, formuliere ich jetzt mal vorsichtig.
Ja, also ich sehe es gespalten. Ich finde tatsächlich Dieter Nuhr meistens gut. Es fällt halt auf, dass er eigentlich, er lebt ja auch von Shitstorms. Das heißt, in jeder Sendung wird erstmal erzählt, was in der letzten Woche alles wieder ganz Schlimmes getwittert wurde oder wie er schon wieder angegriffen wurde. So, kann man machen.
Würdest du das machen?
Weiß ich nicht. Also wenn was ganz groß wird, dann wäre es vielleicht souverän, darüber auch zu reden, aber
das
es
weiß
ist
ich
ja
nicht.
Jede
also ich
Woche
find, ich nur find, irgendwas. Als Gegenbeispiel Lanz und Precht zum Beispiel, den Podcast höre ich ja, also im Moment überhaupt nicht, weil ich dazu nicht komme, aber habe ich früher sehr intensiv gehört. Und viele regen sich ja auch über Richard David Precht auf und twittern dann irgendwelchen Scheiß und der wird ja oft auch sehr verkürzt dargestellt und ich bin nach wie vor Precht-Fan, muss ich wirklich sagen. Ja, ist so.
Ja, ich hätte es nicht vermutet, ja.
Und die reden da im Podcast nie drüber. Also die ignorieren das weg. Und normalerweise, da gibt es auch einen Spruch für irgendwie, don't feed the troll. Genau, also fütter nicht den Troll. Also wenn du negative Kritik kriegst, entschuldige bitte, wer in der Öffentlichkeit kegelt, muss halt damit rechnen, dass mitgezählt wird. Ignorier das und zieh deinen Stiefel durch. Und Nuhr ist, was das betrifft, entschuldige bitte, eine Pussy. Das ist tatsächlich das, was mich bei Nuhr am meisten nervt. Dass er ständig auswertet, wenn er irgendwo kritisiert wird. Und das füttert den Troll und dadurch wird er weiter kritisiert. Wenn er da souverän drüber stehen würde, hätte das, glaube ich, auch ein ganz anderes Standing. Aber das ist nur meine Meinung.
Klar, und dann kommt er noch dazu, dass er halt immer, also man weiß ja nach einer Sekunde, was sein Hauptthema ist.
Greta.
Nämlich Wokeness insgesamt. In allen ihren Schattierungen, das ist natürlich die Greta-Ecke, also sozusagen Weltuntergang und man darf nicht anzweifeln, dass der Weltuntergang unmittelbar bevorsteht, dann halt alles, was mit Geschlecht zusammenhängt oder Hautfarbe und so weiter, da hat er natürlich immer was zu sagen, es ist aber auch nicht immer verschieden und man kann eigentlich fast schon mitsprechen. Also es wäre mal cool, eine Sendung zu machen ohne diese Reizthemen, sondern wirklich um konkrete, also es gibt ja genug anderes zu kritisieren, aber das schafft er irgendwie nicht.
Also Nuhr ist, ein gnatziger Grüner, das darf man bitte nicht vergessen. Nuhr war wohl Gründungsmitglied der Grünen damals im Rheinland, wenn ich richtig informiert bin, kann sein, dass ich mich da jetzt irre, aber der war auf jeden Fall mal Grüner und war dann irgendwann von seinen eigenen Parteikollegen so genervt, dass ich das ins Gegenteil umgebe. Ich würde ihn trotzdem nach wie vor tatsächlich als Linken bezeichnen. Das klingt jetzt ein bisschen krass, was ich sage, aber er ist grundsätzlich ein sehr weltoffener, menschenfreundlicher, menschenoffener, kein Rassist, kein Antisemit, überhaupt nicht. Niemand könnte weiter davon entfernt sein, aber er ist halt er hat innerhalb dieser Art eine sehr pragmatisch-konservative Sicht, die bei sehr viel linksgrün versifften Kollegen, und damit sind wir gleich bei Böhmermann, auf Ablehnung stößt. Ich weiß nicht, ob ich dir mal erzählt habe, ich habe tatsächlich Dieter Hildebrandt mal kennengelernt. Ganz kurz in der Zwick, der war damals noch in der Zwickmühle und hat da gelesen.
Ja.
Und da durften wir den Einlass machen. Damals waren wir noch in der Magdeburger Zwickmühle aktiv und da lag eine Pressekritik auf dem Tisch draußen von meinem Bruder und mir, von unserem zweiten Programm, glaube ich, oder von unserem dritten Programm. Und die stellten uns vor, ja, Hengstmann Brüder, Nachwuchskabarett und so. Damals sagte er interessanterweise auf der Bühne noch den Satz, man sollte kein politisches Kabarett machen, bevor man 35 ist. Wo sich dann die Zuschauer tatsächlich empörten, ja, aber die Hengstmann Brüder hier, ach so, ja, weiß ich nicht, kenne ich nicht. So, und da stand war eine sehr positive Kritik über uns, hat sich Hildebrandt auch gefreut und so. Und ich sage, naja, wir klauen aber auch manchmal auch. Zum Beispiel bei Dieter Nuhr, sagte ich damals. Guckte Hildebrandt mich an, da klauen sie aber schlecht. Und ging seines Wegs. Also auch damals war Dieter Nuhr schon nicht besonders anerkannt.
Das ist mir auch in anderem Zusammenhang aufgefallen, wenn man so ganz jung ist und in diese Kabarettistenwelt kommt, da lernt man ja x Leute kennen. Da muss man, da ist es nicht unerheblich, welchen Namen man in welcher Gegenwart nimmt. Weil man hasst sich oder man, ja, da gibt es dann Verletzungen, die oft gar nicht mal fachlich sind, sondern ja, da kann man sich dann schon schnell auf eine Seite schlagen, ohne es zu wissen und ohne, dass man das, ja, aber gut,
genau.
Darüber können wir ja mal anders mal reden.
Kommen wir jetzt zum eigentlich, also das Schöne bei Satire ist immer, was ist Ziel des Witzes, was ist Gegenstand des Witzes? Ich glaube, hier war beides. Die Sendung, Dieter Nuhr.
Ja. Also es ging ja, genau, worum ging es? Um Nuhr selber. Der wurde, also, der wurde ganz konkret dargestellt durch Sebastian Rüger, einen Kollegen
kommen wir aus dem... Zu. Da würde ich gleich, ja. So kommen wir gleich zu. Das würde ich, okay. Nee, wenn wir, das würde ich gerne künstlerisch einzeln alles auseinanderpflücken.
Genau. Und dann gab es vier andere Kollegen, also die er quasi in seine Mixshow eingeladen hat, die hatten Fantasienamen, standen aber jeweils entweder für eine ganz konkrete Person, die in der Comedy-Welt unterwegs ist, oder
ach, ist mir gar so nicht aufgefallen.
Für ein Stereotyp.
Genau. Ja. Da kommen wir gleich nochmal, weil gerade...
Und es ist ja so, dass das nur eigentlich so Stammgäste hat, wo man denkt, so, jetzt begrüße ich auf der Bühne. Ach ja, die Person hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Also es gibt so so ein Klassentreffen.
Genau.
Jede Folge kommt dann, was weiß
Ingo
ich.
Ingo Appelt, also, Thorsten Sträter und Lisa Ecker. Die sind eigentlich immer mit dabei.
Und Andreas Rebers jetzt nicht mehr so oft, aber der war eigentlich auch immer und immer... Also das sind auch, also die ähneln dem nur insofern, dass sie auch immer sehr ähnlich sind. Bis auf Appelt, den ich wirklich toll finde. Auch
echt?
Das ist ja übrigens einer, der
nicht der parodiert dann, wurde.
Nee, und der aber auch sich zum Politischen sehr stark gewandelt hat. Zu,
ja, ob das aus unbedingt so einer, politisch
aus,
ist,
aus so einer Schmuddelecke oder so. Der war ja, das weiß er ja auch, war ja für so Reizwörter bekannt.
Das berühmte auf der F-Wort.
Bühne. Genau.
Ficken.
Und da merkt man richtig, der hatte einfach mehr Anspruch und war aber in so einer Ecke und hat irgendwann geschafft, da auch glaubwürdig rauszukommen. Der ist ja selbst auch SPD-Mitglied und ist eben auch in dieser Politikblase voll mit drin. Der hat auch, also kann ja qualifiziert darüber reden.
Genau. Aber wie gesagt, da wollen wir jetzt gar nicht diskutieren. Es wurde sich jetzt also von Böhmermann über die Sendung lustig, also Böhmermann hat ja auch eine Satire-Sendung und wollte was überzeichnet darstellen. Und jetzt hat Jan Böhmermann diese Sendung nur im ersten genommen, 1:1 kopiert, mehr oder weniger, aber jetzt abgesehen von diesen ganzen künstlerischen Feinheiten, da können wir gleich noch drüber reden, und hat sie quasi auf dem Sendeplatz seines Neo-Magazin Royals, ZDF-Magazin Royals, unkommentiert ausgestrahlt. Es kam einfach anstatt des ZDF-Magazins Royal, kam nur im zweiten. Mit einem Musik-Act hinten dran, der normalerweise bei nur im ersten nicht vorkommt.
Ja. So.
Jetzt erstmal grundsätzlich. Findest du es gut, dass sich ein Kollege öffentlich über einen Kollegen lustig macht? Weil damit habe ich an diesem ganzen Projekt meine größten Probleme. Warum muss sich ein Jan Böhmermann hinstellen und sagen, Dieter Nuhr ist scheiße?
Das finde ich grundsätzlich gut, weil man ist nicht heilig. Und das ist tatsächlich was viele Zuschauer anders sehen. Zuschauer wollen ja, oder sozusagen der einfach gestrickte Zuschauer sitzt irgendwo drin, will, dass das, was auf der Bühne gesagt wird, die Wahrheit ist.
Okay, das ist ja erstmal ein vernünftiger Anspruch.
Genau so ist es. Mhm. Und natürlich haben beide, Böhmermann und Nuhr, so ihre speziellen Publikümer, die dann auch jetzt nicht viel weiter denken.
Ist
die dann
das der offizielle Gräter. Plural?
Nee, ist Latein, Publica, aber das wäre ja langweilig.
So.
Greta, scheiß Greta. Oder umgekehrt, ja, also alles Rassisten und alles sozusagen. Also es gibt tatsächlich diese vereinfachenden Zuschauer und für die ist das die Wahrheit. Und genau solchen wäre es sinnvoll, den Spiegel vorzuhalten. Nicht unbedingt den dargestellten Personen selber. Also ich schätze mal, ich glaube, dass Dieter Nuhr damit wahrscheinlich weniger Probleme hat als seine Verehrer oder als seine Jünger, sagen wir jetzt mal.
Ich bin mir bei Nuhr noch nicht ganz sicher, aber okay.
Ja, okay, das werden wir ja heute Abend sehen in seiner Sendung.
Okay.
Da wird es ja wohl was dazu geben. Aber,
oder auch nicht, dann wäre ich richtig
und
stolz.
Und aus dem Grund könnte man auch, also ich finde das auch selber schwierig, weil wenn ich auf der Bühne was sage, dann merke ich auch manchmal, wie dann so Beifall, so Lachen kommt, so weil, will ich das vielleicht gar nicht gesagt haben, so eine, ich nehme ja gerne jede Pointe mit,
genau.
Und dann merkt man schon, oh, das war jetzt gerade ein ziemlich dummes Lachen über einen Aspekt, den ich gar nicht beabsichtigt habe.
Zum Beispiel?
Okay. Erlaube ich, wenn man irgendwas ja, sag ich jetzt mal, früher gegen Merkel oder so. Oh, Merkel, scheiße, ja, so. Da weiß man schon, ja, das wäre jetzt nicht meine Meinung, aber ich habe halt einen kleinen Gag über sie gemacht und ich erlaube mir das, weil ich finde Gags durchaus, da kann man mit einer gewissen Lockerheit auch drüber gehen. Ja.
Ich habe, wir machen ja gerade unseren Monatsrückblick und der zweite Teil besteht immer daraus, dass wir dem Publikum in der Pause Zettel in so eine Urne werfen lassen, worüber wir reden sollen. Und es kommt jedes Mal der Name Ricarda Lang mit irgendeinem fetten Witz.
Ja.
Wo ich mir dann auch so denke, das lese ich dann immer vor und versuche das politisch einzuordnen und den fetten Witz versuche ich halt zu ignorieren. Aber ja, das ist so ein typisches Ding.
Ich würde sogar möglicherweise, wenn du sagst, es kommt immer, würde ich es einfach auch mal nicht sagen. Oder einfach sagen, oder was weiß ich, den Zettel rausnehmen und sagen, oh, Arschloch. Und dann weiterlesen, sozusagen, keiner weiß ja, dass er geweint ist. Also man muss bei sowas immer aufpassen. Sympathie darf nicht verloren gehen.
Genau. Deswegen lese ich es vor und versuche das aber unter...
Es, uns beiden, ich glaube, wir haben ja darüber auch schon mal geredet, ganz konkret über Ricarda Lang. Das ist dieser Hass, und der sich vor allem auf Frauen bezieht.
Ja, ja.
Interessanterweise war ja bei dieser Friedensdemo, sogenannten Friedensdemo von Alice Schwarzer vor einem Monat, sagte sie ja, unsere Außenministerin, und dann war gleich im Publikum,
Baerbock,
aufhängen, Baerbock. Aufhängen. Ja, und dann grinste sie, weil sie ja, sie ist ja geistig nicht mehr ganz da, sie grinste dann, oh, da, schon allein die Nennung von Frau Baerbock verursacht ja, wo ich denke, ja, und zwar aus einem Grund, der dir nicht gefallen sollte.
So.
Ja, weil es nämlich eine Frau ist,
ja,
eine mächtige
nur.
Frau. Ja, aber schon mehr als bei, also Habeck ist auch sehr unbeliebt bei solchen gröhlenden Leuten, so ein Feindbild, aber Baerbock und vor allem die Ricarda Lang, eben auch noch wegen der Optik, das ist wirklich Wahnsinn, wie substanzlos sowas ist, so ein Hass
aber
einfach.
Wir schweifen schon wieder ab, entschuldige bitte, ich würde gerne über die Sendung, du findest es also grundsätzlich okay. Ich habe da
ich finde es grundsätzlich okay, weil es ist natürlich so, ich kann jetzt nicht auf meiner Bühne in Berlin sagen, die scheiß Hengstmanns, so, weil es euer Radius, wenn ihr irgendwo auf eurer Bühne was gesagt habt oder in einem Programm, da kann ich davon ausgehen, dass das hier nicht ankommt. Umgekehrt genauso, da braucht man schon, also man muss ja anknüpfen, jede Satire muss da anknüpfen, wo die Leute was kennen. Und das geht halt nur bei sehr, sehr prominenten Kollegen.
Ja, aber die Frage ist immer, was ist die Aufgabe von Satire? Und ich glaube, ich sehe das wirklich, ich bin eher dagegen. Ich muss das Ganze dazu sagen, das heißt jetzt aber nichts, dass ich die Sendung trotzdem toll fand, um mir schon mal einen kleinen Spoiler für das Ende dieses Dings zu geben. Aber ich finde es grundsätzlich eigentlich nicht gut, wenn sich Satiriker untereinander behaken.
Ja.
Die sollen, und jetzt sage ich was ganz Böses, weil ich eigentlich komplett dagegen bin, die sollen sich mit den Mächtigen auseinandersetzen. Ob die Mächtigen tatsächlich nun das Volk sind, wovon ich als Urdemokrat ausgehe, und mit den Doofheiten, die innerhalb des Volkes passieren, oder von mir aus mit den Ministern, oder mit dem Bundestag, oder von mir aus auch mit der Wirtschaftselite, aber sich als Satiriker, also Sendezeit dafür zu verschwenden, anderen Satiriker fertig zu machen.
Ja.
Nun kann man
aber
natürlich,
genau,
warte, Entschuldigung bitte, nun kann man natürlich aber auch sagen, ja, eigentlich war ja das Ziel des Angriffs gar nicht der Satiregipfel an sich, sondern eigentlich die Zuschauer, die sowas gucken. Und da gibt es ja auch Indizien für. Allein die Kameraführung immer durchs Publikum in ganz bestimmten Momenten. Oder was dann halt noch so nebenbei passierte. Vielleicht war Dieter Nuhr gar nicht das Angriffsziel Nummer 1, sondern die Leute, die Dieter Nuhr so erfolgreich gemacht haben, dass er diese Sendung immer noch hat. Aber an sich finde ich, ich nenne das Kollegenwichse. Also wenn man sich öffentlich über Kollegen lustig macht, habe ich immer ein ganz großes Problem mit. Weil ich ja auch nicht möchte, dass sich jemand über mich lustig macht.
Ja, und das ist eben die Frage, möchte man das wirklich nicht? Oder also hat man davor Angst? Ich selber müsste ja keine Angst haben. Also ich habe auch schon mal einen Kabarettkurs geleitet. Dann war es so, da habe ich immer am Ende so ein bestimmtes Lied gesungen, was jetzt längst nicht mehr im Programm ist, was ich auch schon lange nicht mehr auswendig kann und so weiter. So, und ein Teilnehmer, mit dem ich auch insgesamt sehr gut befreundet bin, war da auch in diesem Kurs und hat dann am Schluss sozusagen mich gespielt und dieses Lied als ich gesungen. Allerdings an der Gitarre statt am Klavier.
Ja,
also
aber wenn
war,
du dabei
war ziemlich
bist.
Erkennbar. Er hat auch meinen Tonfall imitiert. Er ist selbst Schwabe und hat dann also noch länglicher, wie ich halt spreche, ja. Und das war total geil. Ich fand es, also war natürlich auch abgesprochen, weil es ja Teil unserer Show war. Ich habe sogar noch mein Hemd ausgezogen im Backstage und so weiter. Es war alles ganz echt. Das fand ich toll. Das ist eine Ehre. Also manche Politiker sammeln ja auch Karikaturen über sich. Und da kann man wirklich sagen, dem Satiriker, der wirklich nichts zu befürchten hat, dem sollte es auch nichts ausmachen.
Es gibt einen großen Unterschied. Du warst dabei.
Ja. Aber das kann, andere sagen, oh, das ist auch schlecht. Also Stichwort Nockerberg, also dieses bayerische Satireformat, ja, wo alle Politiker, über die geredet wird, auch drin sitzen. Und das ist manchmal, oder neulich Friedrich Merz, ja, da in Aachen.
Genau.
Das ist auch nicht immer angenehm. Und natürlich viele Zuschauer nicht. Würden denken, oh, du arme Wurst, du lachst, du klatschst hier über deine eigene Hinrichtung oder so. Das, lass doch die Leute das selbst entscheiden, ob sie das, also wie sie das sehen. Ja?
Genau.
Und deswegen, eine öffentliche Person muss Kritik bekommen können, und zwar auch ein Satiriker, und zwar aus dem Grund, wie du vorhin schon gesagt hast, weil seine Leute, das ist was ganz anderes als bei Politikern. Mhm. Ein bisschen vergleichbar ist vielleicht Greta. Ich habe das auch selber am eigenen Leib erfahren. Da sind die Zuschauer dann auch nicht mehr ganz so wohlwollend, wenn ich was über ihre, über sie oder über ihre Art auf die Welt zu blicken, auf ja, diese berühmte Drohung, ihr sollt Angst haben und so weiter, mhm, weil how dare you, dass ich das kritisiert habe, weil das ist eigentlich auch nicht erlaubt. Eine Heilige darf man eigentlich auch nicht kritisieren, und wir Satiriker, also ich will das einfach nicht, ich will nicht heilig sein, mhm, oder ich will auch nicht, dass ein Kollege heilig ist, und aus dem Grund bin ich, finde ich die Idee super, und ich, also es gibt ja ganz andere Aspekte, die Sendung so gut gemacht haben, nämlich das Überraschende. Also ich habe wirklich gedacht, ich habe hier die falsche, also ich gucke mir das immer nicht linear an. Ich habe irgendwie das falsche Video angeklickt, habe ich gedacht, ja.
Okay. Ich habe das, in der Mediathek gesehen, habe ich gedacht, hä? Und dann nur
eben, zweiten. Und dieses Hä ist schon mal toll.
Ja, genau.
Für Satire. So,
okay, also pass auf. Wir haben jetzt, glaube ich, klar gemacht, wie wir dazu stehen, dass man es überhaupt gemacht hat. Jetzt ist es da, und jetzt würde ich das Produkt gerne mal kritisieren. Mhm. Offen. Ganz
dann kritisiere.
Mein erster Eindruck, also Bastian Rüger, das muss man ganz kurz dazu sagen, ich weiß nicht, wem Ulan und Bator was sagt, das ist, ja, ein Comedy-Kabarett-Duo, die haben immer so Bommelmützen auf und sind eigentlich zwei ausgebildete, hervorragende Schauspieler, was man ja bei Sebastian Rüger tatsächlich auch gesehen hat. Ulan und Bator hat alles an Kleinkunstpreisen abgeräumt, was es gibt, inklusive des Deutschen Kleinkunstpreises, ist in der Szene, so seit Anfang der 90er sind die im Prinzip im Geschäft, kann man sagen, waren auch oft schon im Fernsehen, aber meist eher so in den etwas intellektuelleren Formaten, also im Quatsch-Comedy-Club waren die noch nicht. Ist aber ein Kabarett-Duo, Ulan und Bator heißen die, das sind Sebastian Rüger und der andere, den Namen habe ich jetzt, also der nennt sich Gordon Brettsteiger, wenn er als Solist irgendwo auftritt. Ganz toll, Ulan und Bator kann ich wirklich jedem nur empfehlen, ist ein bisschen kranke Scheiße, muss man dazu sagen, ist wirklich sehr krank, was sie machen, aber es ist wirklich, wirklich gut. Und einer von diesen beiden, Sebastian Rüger, der hat Dieter Nuhr, der übrigens als einziger mit Klarnamen parodiert wurde. Also da wurde wirklich offen die Figur Dieter Nuhr parodiert. Und ganz kurz, wobei, gute Schauspieler gibt es wie Sand am Meer, der schauspielerische Aspekt war hervorragend. Ich fand jetzt nicht, dass ich dachte, boah, da steht Dieter Nuhr. Dafür ist Dieter Nuhr, also ja, zum Beispiel
ich Appelt, auch, dass das
Appelt zum Beispiel, finde ich, kann Nuhr besser parodieren. Aber das nur am Rande.
Ach so, ja. Klar, es war natürlich auch die Optik, auch in so Funktionsklamotten, so Boomer-Klamotten und so. Und dann auch diese Bewegungen, also da ständig sich so, also den Oberkörper so zu wippen und so rum zu, ja, tanzen fast auf der Bühne. Das war eigentlich auch schon ziemlich gut. Und ja, inhaltlich natürlich, gut, das haben die ja nicht selbst geschrieben, geschrieben hat es ja die Redaktion.
Moment, ich habe jetzt gelesen,
ja,
das waren alles Originalzitate. Die ganze Sendung bestand nur aus Originalzitaten, ach, der jeweils zu parodieren. Gut,
genau, trotzdem muss es ja jemand zusammengeschnitten, genau, haben.
Also nicht wahrscheinlich nicht hundertprozentig, weil, ja, weil über zum
Beispiel, man muss es ja sinnvoll zusammenbinden.
Ja, und, ja, und ich glaube, über Putin und den internationalen Haftbefehl konnte Dieter Nuhr noch gar nicht gesprochen haben, weil bei der letzten Nur am Ersten war der Haftbefehl ja noch gar nicht draußen. Ja.
Nee, es kann schon sein, dass bestimmte Aussagen genau, da gekommen sind. Und auch so eine Aussage wie, Triggerwarnung, es könnte sein, dass heute Abend Gefühle verletzt werden.
Das, glaube ich, war ein Original nur Zitat.
Genau, das war ein Originalzitat. Und ehrlich gesagt, da sind wir schon bei dem, also es trifft halt nicht. Denn das ist, es ist natürlich eine gute Aussage, die zu nur selber passt. und die ich auch nicht schlimm finde, denn Satire soll ja
genau
verletzen. Also Satire, wenn es heißt, Satire soll immer nur die Andersdenkenden verletzen,
genau,
dann ist es eigentlich ein sehr mäßiges Verständnis von Satire. Und deswegen, also diese Triggerwarnung, die wird natürlich auf der Woken-Seite als Angriff oder als Bösartigkeit interpretiert, aber genau, ja, also getroffene Hunde bellen, kann man ja sagen.
Ja,
also wer sich gern beleidigt fühlt, der wird ja immer auch was finden.
Genau. Und ich glaube, in dieser Sendung haben sie es halt genau umgekehrt eingesetzt. Das heißt, die Triggerwarnung galt ja jetzt in dem Fall für Dieter Nuhr.
Ja. Nee.
Na doch.
Nee, ich glaube, das Zitat wurde deswegen gezeigt, um zu zeigen, wie bösartig der ist, wie menschenfeindlich der seine Satire macht. Und Dieter Nuhr würde sich durch sowas überhaupt nicht verletzt sehen. Erstens, weil er es genau im selben Zusammenhang auch selber gesagt hat, höchstwahrscheinlich. Und zweitens, weil es auch so gehört, weil die eigenen Gefühle, die können einfach nicht das Maß aller Dinge sein. Erst recht, wenn sie wenn sie eben so streng sind.
Ja,
so
andererseits ist Nuhr natürlich auch ein Typ, der sich hinsetzt und sagt, die Shitstorms gegen ihn haben was Pogromartiges. Da ist natürlich auch so, wo ich denke, nee, Alter, du bist Satiriker und du bist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und du musst damit leben, dass es Shitstorms gegen dich gibt.
Ja, wie man es dann nennt, klar, Pogrom ist natürlich aus der Geschichte was ganz anderes, da sterben Menschen. Ich würde tatsächlich sagen, Shitstorms sind immer eine Art Mob.
Natürlich.
Und ich hab noch nie einen erlebt, aber
dafür sind wir Gott sei Dank auch nicht bekannt genug.
Genau, es kann gut sein, jederzeit kann irgendwas losgetreten werden. Und dann wird das auch jetzt nicht ganz differenziert sein, sondern dann wird man, oh, du Sau, aufhängen und so weiter. Das, wie gesagt, ist mir noch nicht passiert. Aber weiß nicht, also natürlich wird daraus in der Regel nichts folgen, also hier wird in Deutschland wird ja keiner umgebracht, das ist aber auch gelegentlich mal anders ausgegangen, zum Beispiel bei dem Walter Lübcke oder bei anderen Leuten, auf die gehetzt wurde.
Auch bei Satirikern, ich sage nur, die Satire-Redaktion in Frankreich,
Charlie Hebdo,
genau, da ist es ja wirklich mal, wobei, das waren Islamisten, das sind ja keine Menschen, so.
Ja, so. Also, wo waren wir bei...
So, bei Nuhr. Wollen wir mal figurenweise durchgehen?
Ja.
Weil ich glaube, über Nuhr haben wir jetzt, glaube ich, erschöpfend geredet. Und auch über die Darstellung von Dieter Nuhr. Ich fand es wirklich großartig. Ich fand auch die Textauswahl großartig.
Ja, auch cool, dass er dann immer... Also, das ist ja so, der sitzt ja dann immer auf der Bühne, während die Kollegen auftreten.
Könntest du das?
Und schmeißt sich weg vor Lachen. Grundsätzlich bei Frisch gepresst habe ich das immer gemacht. Aber es ist ja nicht so, dass man da auf der Bühne sitzt, sondern daneben und auch aus dem Licht und so weiter. Also man ist da Zuschauer und es hat einfach ablauftechnische Gründe, weil man da ein paar Sekunden spart beim Wechsel, weil da der Wechsel ja auch oft stattfindet. Das hat ganz andere Gründe, aber also ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich passe jetzt auf, was du sagst, weil das ja auch alles vorher...
Okay, darüber kann man halt mal so will, als nur im ersten noch in dieser anderen Location in Berlin war, wo das da alles so zackig war, da lag er ja immer wie so ein römischer Senator in so einem Liegesessel und hat den Leuten dazugehört. Das fand ich schon sehr aristokratisch, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ja, es ist halt Teil des Konzepts. Er will das ja anscheinend so und lacht sich ja auch, amüsiert sich ja auch immer über seine Kollegen. Ja, naja.
Egal.
So, dann lass uns mal über die anderen sprechen.
Nehmen wir den ersten. Und zwar McAllister. Ich weiß, ich habe den Vornamen jetzt vergessen, den er hatte.
Weiß ich nicht.
Ein gewisser, ich sage es mal Fabian McAllister. Ich glaube, er hat einen anderen Vornamen. So, der kam raus. Der Schauspieler ist so ein typischer deutscher Serienschauspieler. Lind heißt der. Ich habe den Vornamen auch schon wieder vergessen. So, und der stellte halt so einen hippen Generation Z, so einen Hipster, irgendwie so. Hast du sofort erkannt, wer es sein sollte?
Ja.
Ich nicht.
Naja, am englischen Nachnamen.
Da habe ich
schon gedacht. Ja, aber also es ist ja, klar hätte man es durchhalten können zu sagen, wir nehmen jetzt genau den, aber da hätte man vielleicht optisch wirklich, also da wie beim Dieter Nuhr dann eben auch ganz noch viel mehr machen müssen von der Maske. Da hat man gesagt, wir nehmen jetzt einen englischen Nachnamen. Also mir war das klar.
Also mir war es ab dem Moment klar, wo es hieß, die 90er, da war klar, Luke Mockridge. So, und dann dadurch habe ich aber den Anfang sozusagen nicht richtig geschnallt, erst beim zweiten Gucken, weil wirklich rauskommt, ich möchte mich entschuldigen, wenn es was gäbe, wofür ich mich entschuldigen müsste. Und Das ist natürlich, hast du Faisal Kawusi bei Kurt Krömer gesehen? Im Che Krömer, hast du das geguckt? Das war ja für mich Körperschmerzen ohne Ende. So Fremdschämen, also wirklich, Krömer hat ein bisschen überzogen, oh Gott, da können wir eigentlich auch nochmal drüber reden. Krömer hat meiner Meinung nach ein bisschen überzogen, aber er war authentisch bis zum Schluss und das war einfach seine
persönliche... Also nochmal zur Erinnerung, das war letzten Herbst, war die letzte Sendung von Kurt Krömer, ohne dass er wusste, dass es seine letzte ist, weil er danach selber aufgehört hat und gesagt hat, mein Bedarf an Arschlöchern ist gedeckt.
Ja. Und Kawusi hat ja Mockridge tatsächlich verteidigt, falls ihr hinterm Mond lebt und das nicht mitgekriegt habt, Luke Mockridge ist ja der sexuellen Belästigung angeklagt worden und dann gab es einen Tweet zusammen mit Joyce Ilk, von der kann man auch halten, was man will, und da ging es um K.O.-Tropfen und so. Also, Mockridge wird sexuelle Belästigung vorgeworfen von seiner Ex-Freundin Ines Agnoli. Ist ja auch jetzt nicht sympathisch, das Wort der Wahl, aber darum geht's nicht. Aber es geht halt darum, wie er damit umgeht, weil ganz viele Frauen wirklich da schlimme Erfahrungen mitgemacht haben und er macht sich einfach weiter drüber lustig als vermeintlicher Täter. Ich will das jetzt überhaupt nicht beurteilen, weil wir ja nicht dabei waren. Wir können das nicht beurteilen. Aber sein öffentlicher Umgang damit ist natürlich zumindest fragwürdig. Und das wurde, glaube ich, in dieser Figur sehr gut dargestellt.
Ja, also klar, Unschuldsvermutung, aber es kam ja nicht es kam ja nicht umsonst in die Presse. Also vor allem im Spiegel wurde das dann losgetreten. Und das macht die Presse ja nicht einfach so, sondern da gibt es dann schon klare Indizien, dass man als Redaktion sich da auch nicht auf dünnem Eis bewegt und da kommt man ja schnell in Schmerzensgeldzahlungen rein. Also, dass dieser Vorwurf zutrifft, ist so gut wie sicher. Dann gab es diese Fernsehpause kurz und sofort wieder reingegangen.
Und dann, das war einerseits die Kritik am Umgang damit und dann natürlich, dass er nicht wirklich Comedy macht. Sondern er stellt sich hin und sagt, die 90er, wisst ihr noch, fängt an Gummibärenbande zu spielen. Also ein Programm, ich habe mal ein vollständiges Programm von Luke Mockridge, also zumindest in einer Live-Übertragung im Fernsehen oder in der Mediathek, keine Ahnung, gesehen. Und das hat mit Comedy nicht viel zu tun. Der macht am Anfang 2-3 Witzchen, ansonsten singt er Wonderwall und Gummibärenbande-Lied und da geht es nur um Retro-Feeling. Und um gute Laune.
Scheint aber, also das ist ja irgendwie auch seltsam, dass die Leute dann denken, sie wären in einem Comedy-Programm. Also die lachen ja, aber sie lachen ja nicht über Eigenproduktionen des Comedians, sondern sie lachen, oh, das war witzig, oh, sahen wir blöd aus und so weiter. Das heißt, es ist ja manchmal so, wenn ich sage, auf der Bühne sagt Karl Lauterbach oder so, ja, dann erhellen sich schon die Gesichter, weil es eine komische Figur ist. Ja, man wird, genau, und selbst wenn keiner käme, hätte man trotzdem gelacht und also, gedacht, es käme einer.
Wer war der Letzte, bei dem dir das so ging, vor Lauterbach?
Peter Altmaier natürlich, auch wegen fragwürdiger Äußerlichkeiten.
Westerwelle. Wir mussten früher nur Westerwelle auf der Bühne sagen und dann lacht der Saal schon flach.
Genau, das hat immer seine Zeit. Genau. Und wenn die Person dann nicht mehr im Amt ist, dann ist es auch ganz schnell vorbei. Andere Promis, der Fußballtyp aus Leverkusen, wie heißt der nochmal? Rainer Kallmund.
Genau.
Der ist ja inzwischen gar nicht mehr so dick, er ist halt trotzdem noch so bräsig und so.
Naja, also, der sieht aber auch, der ist ja die Haut nicht mitgekommen, der sieht ja jetzt aus wie so ein käsegrauer Fleischsack. Aber übrigens ein Nur-Zitat an der Stelle, möchte ich tatsächlich mal sagen.
Okay, gut. Aber so, Luke Mockridge, beziehungsweise sein alter Ego.
McAllister, Fabian McAllister, ich weiß es nicht. Daniel McAllister.
Ist auch egal, weil die Figur wird ja nie wieder auftauchen.
Genau, ich will immer David McAllister sagen, aber der war ja mal Ministerpräsident von Niedersachsen.
Ja.
Und der wird wohl nicht gemeint gewesen sein. So, der nächste, der kommt, ist ein gewisser Jochen Heppmann. Und mit der Figur hatte ich am meisten Probleme. Schauspielernamen habe ich mir jetzt auch nicht gemerkt. Wer sollte das sein?
Oder welche? Der mit der Mütze.
Ja.
Das ist der Einzige, der, glaube ich, auch keinen bestimmten meinte, sondern einen sogenannten Boomer-Kabarettisten. Das wären Ingo Appel, das wären zum Beispiel Thorsten Sträter oder andere, oder Andreas Rebers.
Also der diese ist, ich, die
50- bis 60-jährigen Männer, die so, naja, so Männerthemen wie Grillen oder was auch immer, also so, ja, die aber dann aber auch einen großen Teil dieses Publikums ansprechen.
Ja, Moment, und es ist mir aber noch was aufgefallen, er war ja der Einzige, der keinen Stand-up machte in dem Sinne, sondern der wie einen geschriebenen, dramatischen Monolog hielt, der auch Schauspielelemente mit reinbrachte, und zwar mit Absicht.
Ja.
Also, ich habe mal...
Na gut, er hat ja schon alles, das war ja schon alles mit so ohne vierte Wand und also einfach alles...
Ja, aber sagt dir Matthias Ehnert was?
Ja.
Der ist ja auch Schauspieler und der ist ja, wenn der seine Soloprogramme macht, ist der ja, spielt der ja auch sehr viel. Du merkst es immer an diesen Pausen.
Ja.
Und das hat dieser Jochen Heppmann, also das heißt, da wird ein Typ dargestellt, der auch noch aus einer ganz anderen Generation von Kabarett kommt. Der Comedian heutzutage, über Lisa Eckert, die jetzt gleich noch, oder Emily Probst, können wir gleich, und da geht das in eine ähnliche Richtung, aber da ist das ganz anders. Aber da wird halt wirklich so der alte Boomer-Kabarettist, der seine Texte stringent auswendig lernt und wie einen Monolog vorträgt. Das macht nur ja auch nicht.
Ja, und oft auch eben so nichts sagen. Also der hatte ja dann irgendeinen Innenbandriss oder so.
Ja,
und
gut.
Also die Welt brach zusammen. Also auch vom Thema her war das so, es ist im Grunde, der macht in jeder Sendung irgendwas und es hat nie irgendwas mit aktuellen Dingen zu tun, sondern das ist immer sein eigener Sermon. Das könnte auch in 10 Jahren laufen oder vor 10 Jahren, genau. Scheißegal.
Also im Prinzip auch Sträter.
Also auch ein bisschen weltentrückt, ja.
Also im Prinzip auch Sträter. Wobei, ich muss dazu sagen...
die Mütze deutete schon drauf hin und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, dass kein konkreter gemeint war.
Genau. Rebers, Sträter. Wobei, Sträter muss ich auch immer... Sträter ist für mich tatsächlich fast wirklich heilig. Also fast. Natürlich sollte keiner heilig sein. Natürlich darf man auch Thorsten Sträter. Aber ich glaube, wenn man Thorsten Sträter öffentlich kritisieren würde, also der würde dann auch in die Sendung kommen, um sich... Also ich glaube, Sträter ist, da hat da ein sehr gesundes Verhältnis, mit dem ganzen Kram umzugehen. Aber es ist wohl auch ein sehr guter Freund von Dieter Nuhr, das darf man nicht vergessen, weil Nuhr ihn ja quasi entdeckt hat. Also er sagt ja immer wieder, dass Dieter Nuhr bis heute, bis ans Ende seines Lebens dankbar.
Ja.
Alles egal.
Okay.
Ja, gut, also Rebers auch. Rebers hat ja auch immer so ganz komische Themen. Wobei, der war auch ewig nicht dabei. Ich glaube, ich weiß gar nicht, schmuckt der noch? Keine Ahnung.
Ist ja bestimmt, aber also aus irgendeinem Grund ist er da nicht mehr dabei. Aber der gehört immer zu denen, die ich dann noch geskippt habe, weil...
Langweilig.
Genau, es war dann irgendwie so egal, es war so random, es hing auch nicht zusammen, man wusste auch nicht, was meint er jetzt. Und wenn man das zu lang und zu oft denkt, dann weiß ich auch nicht, warum man zugucken müsste. Ja. Also das war immer irgendwie, wie als ob der selber... quasi da auf die Bühne gestellt wird und ein Bingo oder quasi lotterierten Monolog, sagt man das so?
Genau.
Ja, ausgeloste Wörter. Naja, okay. Nächster.
Milli Probst. Das war ja...
Nee, da gab es noch den einen, diesen Migranten gab es noch.
Der stimmt, den habe ich schon wieder vergessen. Stimmt. Özgür Özkan wurde angekündigt, dann dreimal noch umbenannt. Hast du dir den Abspann noch durchgelesen?
Nee, was war da?
Da stand da als Ömer.
Also wurde noch ein neuer Name genannt, ja. Aber natürlich auch gewollt, weil das ist ja auch so Klassiker, dass die ausländischen Namen, dass die auch von den Moderatoren immer anders, also nicht ordentlich ausgesprochen werden.
Das ist das eine, und dann war natürlich, also da war der Austausch noch austauschbarer, da ging es halt, ich nutze das jetzt satirisch, das Wort, um den Kanaken-Comedian, den es ja immer auch so quotenmäßig geben muss. Es soll wohl Abdelkarim gewesen sein, weil es gab wohl mal einen Fall, wo Abdelkarim gerade bei Nur am Ersten sein normales Programm durchzog und bei Witze über Kanaken schmiss sich das Publikum weg. Wenn es gegen die Deutschen ging, war Ruhe im Saal. Und das haben sie natürlich extrem überzogen.
Ja.
Also es sollte wohl Abdelkarim angelehnt, aber wahrscheinlich auch jeder andere, der irgendwie... Ich weiß nicht, wer jetzt bei Nur im Ersten schon als, sagen wir mal, migrantischer Comedian aufgetreten ist.
Genau, aber dieser Typus wird halt so besetzt und also insofern, es ist ja immer auch genau einer, weil zwei wären ja schon zu viel, wie bei den Frauen auch. Genau. Ja.
Also das war nicht, und jetzt möchte ich bitte zu Milli Probst kommen, die ja, also ich glaube, das war neben Dieter Nuhr die eindeutigste Figur, wer es sein sollte. Mhm. Also sie hätten sie auch Lisa Eckert nennen können.
Ja, die war auch toll gespielt, also muss man wirklich sagen.
Jetzt mal ganz, also die waren alle toll gespielt, wirklich perfekt.
Also ja, das stimmt. Also und das ist auch wirklich erstaunlich, weil es ist ja trotz allem Comedy und das dann ganz normale Schauspieler, meinetwegen auch mit komödiantischem Talent, aber normale Schauspieler, die sonst andere Dinge spielen,
genau,
dass die so stark diese Comedy-Texte verkörpern können. Das ist wirklich cool. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil normalerweise hat man so ja die Haltung als Satiriker, dass man da, also ich weiß ja auch nicht, jeder Kollege lässt sich, schreibt selber.
Ja, genau.
Dass vieles wirklich durch Schauspiel dargestellt wird.
Aber ich glaube, alle, die da im Prinzip parodiert und dargestellt wurden, sind zum Beispiel welche, die selber schreiben. Also die Lisa Eckert, kannst du davon ausgehen, dass sie selber schreibt. Und auch Öner Ömer oder so, keine Ahnung.
Ja.
Bei Milli Probst ist mir eins auf jeden Fall aufgefallen, beim zweiten und dritten Gucken. Hast du gesehen, wie die gefilmt wurde?
Ja, einmal wurde über ihre Beine drüber gefahren.
Bis hoch zum Hintern, so. Also das ist ja wirklich, weil sie tritt ja immer sehr freizügig auf, Lisa Eckert und so. Und das wurde dann im Prinzip, dass sie wirklich im Prinzip wurde so der Arsch abgecheckt, wie man so schön sagt. Ja. Das wurde gemacht. Und dann natürlich, wollen wir über das Publikum noch gesondert reden?
Ja.
Okay, dann reden wir erstmal über Millie Probst. Und die hat ja dann wirklich Vogue, Stapo und sie ging natürlich wirklich, ich habe ein SUV und ich lasse mir das von Greta nicht verbieten und so. Was hältst du persönlich von Lisa Ecker? Wenn Eva da jetzt mal drüber reden.
Also die gehört auch zu den von mir geskippten. Das kann ich wirklich nicht ertragen. Aus allen möglichen Gründen. Diese Arroganz, die sie ausschaltet. Ich finde, das gehört eben nicht zu einer Satirikerin, dass sie eben sich so arrogant über so, ja, ich sehe so toll aus und so weiter. Das geht einfach gar nicht.
Und das sehen die beiden bestaussehendsten Kabarettisten Deutschlands so. Das darf man bitte nicht vergessen, Thema.
Ja, aber wir haben es ja noch nie gesagt.
So.
Also, und dann eben auch dieses, dieses Hinge, die Art, wie sie spricht, dieses Getragene, das ist für mich zum Kotzen langweilig.
Ja? Genau, also das ist jetzt gar keine inhaltliche Kritik, das ist jetzt eine reine Formkritik an dieser Art.
Ja, inhaltlich eben, weiß ich nicht, also es gibt ja Antisemitismusvorwürfe, da würde ich auch sagen, das ist,
genau.
Das ist mit Vorsicht zu genießen, aber es wären auch nicht meine Themen.
Genau, ja. Aber du bist ja auch keine schlanke, attraktive, blonde Frau.
Noch nicht.
Noch nicht, wer weiß, als was du dich morgen liest. Aber jetzt zurück zum Thema. Ja, also die wurde es natürlich. Und dann gab es ja dieses Ding, das gab es wohl wirklich mal bei irgendeiner Sendung. Lisa Eckert gehört ja auch zu den Gecancelten. Die wurde ja mal bei irgendeinem Festival ausgeladen, weil es da angeblich Morddrohungen gab oder irgendeinen Scheiß. Und dann haben die ausgeladen.
Das
wurde auch.
Nee, es hätte welche geben können. Also, das war auch so ein bisschen eine Dummheit. Dann heißt es, ich kann mir richtig vorstellen, wie das war. Die war auf irgendeine, von einer Buchhandlung letztlich irgendwie eingeladen worden. So, und die finden wir gut. Wahrscheinlich hat irgendeiner aus der Familie der Buchhändlerin gesagt, ja, ich finde mal gut. Und dann sagt jemand anderes zu der Buchhändlerin, weißt du, was sie sagt? Sie ist gegen Juden. Und dann, jetzt müssen wir die ausladen. Und dann, dummerweise war das halt schon irgendwie bekannt gegeben. Klar kann man mal Leute ausladen, wenn man eine Veranstaltung plant, dann kann es immer sein, dass man in Kontakt tritt mit Leuten, da nicht einig wird über die Gage oder über einen Termin. Das kriegt aber keiner mit, aber irgendwie das dann, ich glaube, es war einfach aus Angst, da könnte ja irgendwas sein. Und meine Einschätzung ist, dass niemand genau die sich vorher mal angeguckt hatte und dann nur es darum ging, was könnte denn hier gesagt werden? Und manche Veranstalter, also die allerwenigsten, aber vor allem die nicht immer Comedy machen, die wollen dann wirklich, die haben dann so eine gewisse Angst. Oh, Comedy oder Kabarett, das heißt doch, dass hier was gesagt wird. Und ich will es unbedingt gern vorher wissen. Und wenn nicht, dann gibt es ein Problem. Ja, okay, aber Punkt.
Genau, so. Also fand ich auch super getroffen. Wie gesagt, ich habe mit Lisa Eckert habe ich so ein ganz ambivalentes, weil ich mag ihre Art zu denken eigentlich. Also sie hat so was sehr Abstraktes, das ist cool. Aber ich kann ihr auch nicht länger als 5 Minuten zuhören. Das muss ich wirklich sagen. Aber das hat einfach was mit ihrer Art zu tun. Aber sie scheint ja Fans zu haben. Und es gibt ja auch Gründe, warum sie immer wieder in der Sendung ist. Und das wissen wir natürlich, woran es liegt, weil sie Dieter nur nach der Sendung einbläst. So.
Okay.
Ja.
Das bleibt so stehen.
Genau. Unkommentiert. In einem Satire-Podcast. Nein, keine Ahnung. Also, wie gesagt, man kann davon halten, was man will. Reden wir ganz kurz, wie gesagt, Kameraführung habe ich ja schon mal angesprochen. Also, das haben sie auch sehr gut gemacht mit dieser hippen Kamerafahrten und dann halt Millie Probst noch schön über den Arsch gefilmt und so. Wirklich super. Jetzt kommen wir mal zum Publikum. Punkt 1, hast du mitgekriegt, dass irgendjemand reinbrüllte? Ganz am Anfang war das schon, das war noch bei diesem McAllister. Wann macht er denn endlich Kabarett? Könntest du das in Zusammenhang setzen?
Nee, das war...
Okay, also sagen dir Sarah Sumunju und Florian Schröder was?
Ja.
Die haben zusammen einen Podcast, der heißt Schröder und Sumunju. Den habe ich bis vor 3 Monaten oder so noch sehr intensiv gehört. Und da ging mir aber einfach die arrogante, herablassende Art der beiden, Sumunju noch mehr als Schröder, die haben sich zum Beispiel dann irgendwann mal angefangen, über Hotels aufzuregen. Und ich dachte, Leute, also da war ihnen das 4-Sterne-Hotel nicht 4-sternig genug. Jetzt mal ganz grob. Ich sagte, nee, aber die machen ja immer im Tippi am Kanzleramt, machen die ja immer alle 2 Monate einen Live-Podcast. Und im letzten Live-Podcast ist es wohl eskaliert. Da rief irgendwann eine Dame, die nicht wusste, wozu sie gebeten war. Das muss man ja dazu sagen. Weil wenn ich zum Live-Podcast gehe, gehe ich natürlich nicht in eine Kamera.
Aber tatsächlich, das haben wir ja auch manchmal. Also da verirren sich die Leute rein.
Genau. Und da habe ich, und da rief denn diese Dame, rief dann in diesen Live-Podcast, und das wird ja auch alles übertragen, könnt ihr übrigens nachhören auf allen Podcatchern, wann macht dann endlich Kabarett? Und da sollst du Mundschuh, ich habe die Folge noch nicht gehört, weil ich kann es nicht mehr ertragen, egal. Da rief dann diese Dame das wohl rein und zu Mundschuh stand wohl auf und sagte, sag mal, was soll denn das hier? Geh doch nach Hause, ich komme ja auch nicht zu dir, und das muss auch ein Originalzitat gewesen sein, was dieser Schauspieler dann noch brachte, ich komme ja auch nicht zu dir nach Hause und erkläre dir, wie man Schwänze lutscht. Das könnte zumindest ein Original zu Mundschuh-Zitat gewesen sein. Und er hat ihr dann wohl noch 20 Euro in die Hand gedrückt, hat gesagt, hier, kriegst du dein Geld zurück, bitte geh. Und dann haben die wohl während des Live-Podcasts rausgeschmissen. Dann fing Schröder wohl noch an und sagte, ja, jetzt zieht sie ihre C&A-Jacke an und geht. Also das war wirklich der Gipfel der Unsympathie. Das muss man einfach wirklich sagen. Das Publikum im Kanzleramt fand es wohl, im Tippi am Kanzleramt fand es wohl ganz lustig, aber egal.
Genau, darauf das ist aber so ein Fall. Ich habe auch schon mal oder jemanden nachkommentiert, der rausging. Da muss man aber gut aufpassen, ob man dann, ob das sympathisch ist. Also es war in dem Fall so ein Putin-Freund. Und da hat man dann, also da kann ich schon davon ausgehen, dass ich, wenn ich dem das dann, was weiß ich, jetzt geht er an die Front oder so, was auch immer, dass das funktioniert. Aber gerade, weiß ich nicht, wie ich da reagiert hätte, wenn ich so Mundschuh gewesen wäre, weil das einfach nervt oder es ist einfach auch eine Dummheit in dem Moment. Aber man ist einfach mächtiger und man darf das, man muss aufpassen, dass es nicht unsympathisch wird.
Also pass auf, mein Papa hat damals, also er hat ja nicht viel so, also klar, irgendwie sind wir dem schon hinterher und keine Ahnung. Aber Papa hat mal einen ganz interessanten Satz, den wir immer versuchen zu berücksichtigen, auch unter der Prämisse, dass wir da manchmal von abweichen, fass dein Publikum nicht an. Und das versuchen wir immer. Ja. Manchmal machen wir es natürlich, klar.
Am besten ist es so.
Ja, also manchmal machen wir es natürlich trotzdem, weil es sich bietet und du merkst auch, mit manchen kannst du es machen, mit manchen kannst du es nicht machen und so.
Ja, nee, sowieso. Also auf Reaktionen zu reagieren, das ist immer gut. Aber jetzt die Frage, ob man jemanden quasi von oben runter macht oder nicht, das ist jetzt gemeint. Ja.
So, und das nächste ist, möglichst nicht. Die haben ja immer mal wieder, gerade. Ja, genau. Du hängst ständig, ich muss das kurz dazu sagen, du hängst ständig und wir haben wirklich Wahnsinns-Delay. Heute ist Internet irgendwie kacke, egal. Wir versuchen das jetzt durchzuziehen. Wir sind ja gerade erst bei einer knappen Stunde. Wir sind gleich durch, keine Angst, ihr könnt gleich wieder schlafen gehen.
Okay.
Reden wir ganz kurz über die Band, weil da kann man auch sehr schön die Publikumsreaktionen sehen. Hat man ja auch bei Öner Ömer schon gesehen, dass die immer dann nur lachten, wenn er Kanackenwitze machte und nicht. Also, ich glaube, das Publikum war zumindest eingeweiht. Irgendwie waren die trainiert, ne?
Ganz bestimmt, weil so ein Publikum, also die Masse kann ja nicht so reagieren, wie man es, also wenn man als Regie irgendwas genauso haben möchte. Ich glaube schon, dass da auch ganz konkret an bestimmten Stellen gesagt wurde, jetzt mal schockiert gucken oder jetzt mal gelangweilt und so weiter. Oder jetzt mal ausrasten vor Lachen.
So, jetzt kam der Musik-Act. Einer der bekanntesten, ich habe da mit unserem einen Techniker, der ist ziemlich drin in der Punk-Szene und der sagt, das war eine der bekanntesten Punk-Bands in Deutschland. Kanntest du Team Scheiße vorher?
Nee.
Ich auch nicht. Ich meine, bei dir hätte es mich das auch überhaupt nicht gewundert. Ich höre so ein bisschen ab und zu mal Rockmusik, aber kannte die auch nicht. Wo eine der bekanntesten mit der Aussage, das Lied hieß ja bist du Anti-Antifa, bist du Fa. Das ist der Satz. Also, wenn du gegen die Antifa bist, bist du Faschist. So einfach. Ist Punk, da kann man schön in Gut und Böse unterscheiden. Aber ich glaube, das fasst das alles so ein bisschen zusammen, den ganzen Tenor dieser Sendung. Bist du Anti-Antifa, bist du Fa.
Ja.
Ja, und
genau, und genau das ist ja auch die Aussage von woken Leuten, die sagen, es gibt ja nur eine Art, woke zu sein, nämlich unsere oder meine. Und wer dann dagegen ist, der ist entweder Rassist oder Sexist oder was auch immer. Also Fahr im Sinne von Fascho.
Genau.
Und das, also das ist eigentlich schon eine Entlarvung von sich selber, ohne es zu wollen.
Also genau.
Ich finde, diesen Programmpunkt hätte es ja erstens nicht gebraucht, weil es nicht zur Satire, also nicht zum Objekt passte. Das war der einzige Fremdkörper. Und zweitens eben, weil man genau zugegeben hat, dass es hier wirklich um Meinungsverengung geht, statt um Meinungsfreiheit. Ja. Das war irgendwie, also
wie siehst
da
du
haben
das?
Sich eigentlich ein Eigentor geschossen.
Wie siehst du das? War Böhmermann das klar?
Nee, eben nicht, weil er gehört ja auch zu dieser Bubble. Man weiß ja aus früheren Auseinandersetzungen, dass er eben auch ganz klar in Gut und Böse teilt. Zum Beispiel, als es bei der Corona-Pandemie um Hendrik Streeck ging, einen Virologen, und das war ja für ihn der Teufel persönlich.
Stichwort False Balance.
Genau, weil er sich zu Beginn der Pandemie mal in Richtung weniger Lockdown oder den ersten Lockdown beenden ausgesprochen hatte. Das war schon längst alles überholt, beziehungsweise alles über durch neue Ereignisse. Aber der Hendrik Streeck wurde diesen Ruf beim Böhmermann nicht los, dass er irgendwie die Leute töten will durch Infektion. Und das ist, ja, das war halt so ein heiliger Krieg. Und man, deswegen, der Böhmermann weiß das nicht und er würde es auch nicht verstehen, dass diese Band ihn entlarvt hat.
Genau. Okay, das kann man so sehen. Ich weiß ja nicht, wie es im Feuilleton wird das eigentlich gar nicht so sehr diskutiert. Ich finde, das war eigentlich das Interessanteste an der ganzen Sendung. Okay, ich glaube, wir sind durch. Da noch war die Kamerafahrt durchs Publikum. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob die dem Publikum vorher gesagt haben, dass da jetzt eine Punkband auftritt. Weil da sahen die ganzen Boomer und Älter, die da jetzt saßen, die guckten teilweise schon sehr irritiert.
Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber wie gesagt, das ist halt manchmal schade. Also klar kann man Satire auch immer mit irgendwas würzen, was da nicht passt. Also beispielsweise bei Erich Kästner oder so, wenn er ein Gedicht macht, wo sich alles super reimt, alles super Metrum hat, letzte Zeile ist dann zwei Silben länger oder so. Also dieser Schönheitsfleck sozusagen in einem Kunstwerk. Aber ich finde, das hat dem Ganzen keinen Gefallen getan, weil entweder entlarvt sich diese ganze Dieter Nuhr-Bande selber oder auch nicht. Aber es dann nochmal so mit dem Holzhammer den Leuten zu zeigen, ja, ihr seid alles Faschisten, weil ihr was gegen Wokeness habt. Also das ist wirklich, das kann man schon nicht mehr Diskurs nennen.
Naja, ich sehe das ein bisschen differenzierter. Böhmermann ist ja auch kein Blöder. Ich weiß, dass der so drauf ist, aber ich glaube tatsächlich, dass er das nochmal so als Angebot hinten reingestellt hat. Weil ich fand die Idee einfach total cool. Die kommen ja auch aus Bremen, also vermute ich mal, dass die auch gute Bekannte von Herrn Böhmermann persönlich sind. Der hängt da auch so in seiner Bremer Bubble da irgendwie, obwohl der schon seit Ewigkeiten in Köln wohnt. Okay, pass auf, wir sind jetzt bei fast einer Stunde. Lass uns fazitieren. Wie fandest du die ganze Aktion?
Also ich fand die cool. Auch der Effekt, dass man drüber redet, das ist ja auch immer ein wichtiger oder ein Erfolg, dass man drüber redet. Es ist sozusagen, die Fronten werden sich dadurch nicht weiter verändert haben. Ich sehe an beiden Formaten oder an beiden Richtungen Gutes und auch Langweiliges, sage ich jetzt mal. Es ist immer die Frage, wie oft muss man was sagen? Das haben wir ja hier im Podcast auch, das wird alles 100-mal sagen. Aber ich muss sagen, also das gehört für mich und ich bin gespannt, was Nuhr sagt. Es wird wahrscheinlich eher in Richtung beleidigt gehen, schätze ich mal, jetzt heute Abend in der Sendung, aber grundsätzlich könnte man da ja auch noch mehr Battle rausholen. Also es gab ja auch mal bei YouTube, wenn man das gucken will, ein Battle zwischen Stefan Raab und der Wieso-Redaktion vom ZDF und die haben das wirklich hin und her geschoben. Mehrere Sendungen lang.
Das war aber schon eher lustig.
Ja, aber schon. Genau, es kam ja aus einer Verarsche heraus und da hat man gesagt, okay, wir machen da jetzt mit, statt wir ärgern uns
genau.
Jetzt.
Genau, also das Gleiche hat übrigens Achim Menzel mal mit Oliver Kalkofe gemacht, wenn dir das was sagt, weil er irgendwann Kalkofes Mattscheibe, macht er sich über Achim Menzel lustig, war in der nächsten Achim-Hilz-Parade, sang irgendein kleiner Junge und da war eine große Schultafel aufgestellt, da stand drauf, Kalki ist doof. Und dann hat Kalkofe in seiner nächsten Mattscheibe darauf wieder Bezug genommen, was es eine Unverschämtheit ist, was diese brandenburgische Mischung aus Mopsi Mops und einem überfahrenen Hamster sich hier überhaupt traut. Da hat Menzel dann wieder drauf. Seitdem waren es übrigens die besten Freunde. Die waren immer mal wieder dann so schön. Das finde ich super. So kann man auch miteinander umgehen. Darum bin ich mal sehr gespannt, was ja nur um mein kurzes Fazit. Ich fand die Idee, wie gesagt, an sich kritisch, aber die Umsetzung super. Also, ich sage, ich habe es jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal schon gesehen, weil dann fallen ja auch immer mehr Details auf und so.
Ja.
Schauspielerleistung hervorragend. Text, Recherche oder Writing, je nachdem, wie man sieht, super, wirklich auf den Punkt. Aber eine Sache noch, es war natürlich sehr rausgerissen. Also, das ist so, als ob du alle bösen Worte, die einer jemals gesagt hat, in einen Satz packst. Und dann klingt das natürlich alles sehr böse.
Ja, aber so ist Satire. Also, ich will ja nicht die neutralen oder die positiven Sachen an einer Person irgendwie jetzt in den Vordergrund stellen. Dann wäre es ja langweilig. Also, Differenzierung ist nicht nötig in der Satire. Das stimmt schon.
Also, alles aus dem Zusammenhang gerissen.
Ja.
Genau. Apropos alles aus dem Zusammenhang reißen. Wenn ihr was aus dem Zusammenhang reißen wollt, dann könnt ihr uns das gerne schreiben. Und zwar an luke@hengstmanns.de oder an eine WhatsApp an 0391 40 255 40. Steht auch nochmal in den Shownotes, genau wie der Link zur Sendung.
So, und jetzt werden wir uns beide die Rede des englischen Königs im Bundestag anhören. Und,
Weil ich muss dringend Mittagsschläfchen machen.
Seine Reaction auf die Bundestagspräsidentin. Mal gucken, ob er genauso reagiert wie Böhmermann und nur oder auch nicht. Ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche, dann wieder auch wieder am Donnerstag, am 6. April, Folge 23. Und damit sagen wir beide Tschüss.
Tschüss, Sebastian. Mann.